Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Und heute ist es eine ganz besondere Folge, denn heute habe ich hier zwei Gäste im Studio zu Gast. Zum einen Polizeioberkommissarin Letizia und Polizeihauptkommissar Marco. Letizia ist Speedskaterin und Angehörige der Sportfördergruppe der hessischen Polizei. Und Marco ist Spitzensportkoordinator bei der Polizei Hessen. Und deshalb habe ich natürlich an beide heute viele Fragen rund um das Thema Spitzensport und Sportförderung bei der Polizei Hessen. Letizia, ich würde mit dir einsteigen. Kannst du dich kurz vorstellen, aus dein dienstlicher Werdegang und vielleicht auch Speedskating? Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich mache schon seit meinem zweiten Lebensjahr Inline-Speedskating. Ich bin da über meine Geschwister an diesen Sport gekommen und ja, konnte mich seitdem nicht mehr davon losreißen. Speedskating ist so ein bisschen vorzustellen wie Shorttrack oder Eisschnelllaufen oder auch Bahnradsport und Leichtathletik, halt nur auf Inline-Skates. Also es gibt Disziplinen, die laufen wir alleine gegen die Zeit, aber es gibt auch Disziplinen, die laufen wir gegeneinander und da entscheidet dann eben die Rolle, die als erstes die Ziellinie überquert, wer dann eben gewonnen hat. Meine Disziplinen sind vor allem die 500 Meter und der One-Lap-Sprint. Das dauert bei uns ungefähr so 43 Sekunden, zumindest für die Damen. Die Männer sind natürlich ein bisschen schneller unterwegs. Und da bin ich unter anderem World Games Champion geworden, auch schon mehrfach Europameisterin. Und in der Staffel sind wir auch schon Weltmeister geworden. Und mein polizeilicher Werdegang war folgendermaßen. Ich habe das Abitur gemacht 2012 und ich glaube, das Jahr vor dem Abitur in den Osterferien müsste das gewesen sein, habe ich ein freiwilliges Praktikum gemacht. Hier sogar bei Marco, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt, weil ich mir einfach mal die Sportfördergruppe anschauen wollte und habe dann festgestellt, dass ich mir das sehr gut als meine Zukunft vorstellen kann, weil ich unbedingt meine sportliche Karriere auch nach dem Abitur weiterführen wollte und ich eben nach Möglichkeiten gesucht habe, wie ich das bestmöglichst machen kann, um aber auch auf selbstständigen Beinen stehen zu können und gleichzeitig noch meine nachsportliche Karriere planen zu können. Und deswegen habe ich das schon relativ früh angegangen, habe mir das angeschaut, fand es gut. Dann habe ich mich auch schon recht früh beworben und habe schon vor meinen Abiturprüfungen den Einstellungstest gemacht, bin direkt bestanden und dann eben im September bei der Sportfördergruppe anfangen. Das war so ein bisschen so ein One-Shot. Also ich habe mich nur da beworben, habe nur das Bewerbungsgespräch und Bewerbungsverfahren durchgemacht, habe es bestanden und ja, bereue es bis heute auf keinen Fall.
Aber du hast eben gesagt, mit 2 Jahren standst du das erste Mal auf Inline-Skates.
Ja.
Gibt's Schuhe in Größe, was wird das sein, 27 in der Richtung?
Wahrscheinlich sogar noch kleiner. Das sind dann diese Rollschuhe, die man an die Turnschuhe dran kletten kann. Und ja, ich glaube, so richtig rollen können die natürlich noch nicht, aber man läuft dann schon auf den Rollen und so kann man sich dann da eben immer weiter in den Geschwindigkeiten steigern. Und unser Verein hat da einfach eine super gute Kinderförderung auch gemacht, super Kindertraining hier in bei Blau-Gelb-Groß-Gerau. Und da habe ich mich anscheinend sehr, sehr wohl gefühlt, schon als ganz kleines Kind. Wurde da gut aufgenommen, entsprechend gefördert und das hat mich dann eben auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Aber ich sag mal, von so dem ersten Mal Inline-Skates in so Überziehschuhen bis hin zu einem Titel bei den World Games ist ja ein weiter Weg. Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich will das Ganze jetzt wirklich professionell angehen?
Ja, also zwischenzeitlich, wenn man halt so in die Pubertät kommt, in die Jugend kommt und dann sich irgendwann die Frage stellt, okay, wie will ich da meine Zukunft gestalten? Da stellen sich ja bei den meisten Jugendlichen ähnliche Fragen. Und da musste ich mir natürlich auch die Frage stellen, ja, will ich den Sport weitermachen, ja oder nein? Und hatte sogar ein Jahr, in dem ich fast aufgehört hatte mit dem Sport, weil ich irgendwie meine Zukunft nicht mehr so da gesehen hatte, weil meine Leistung ein bisschen abgenommen hatte, dadurch, dass ich in die Seniorenklasse aufgestiegen war und ich aber nicht mehr trainiert habe. Überraschung, waren meine Ergebnisse natürlich dann nicht so gut wie davor. Und ich habe auch irgendwie nicht gedacht, dass ich diese Lücke aufschließen kann. Also die ganz schnellen Mädels bei der Weltmeisterschaft, die haben mich aus ihrem Windschatten rausgedroppt und ich hatte keine Chance, da überhaupt mitzufahren. Da hatte ich dann so ein bisschen die Hoffnung verloren. Dann hatte ich allerdings das Glück, dass die Altersklassen nochmal umgestellt wurden und ich nochmal ein Juniorenjahr hatte. Und das war dann für mich der Schlüsselmoment zu sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal all in, schau, wie weit ich diese Lücke schließen kann. Das hatte ich dann auch tatsächlich sehr gut geschafft. Ich bin dann Vierte bei den Weltmeisterschaften, bei den Junioren geworden. Und das war dann auch das Jahr, in dem ich dann dieses Praktikum gemacht habe bei der Polizei und dann wieder gesehen habe, okay, ich liebe diesen Sport einfach so sehr, das ist mein Herzblut, ich möchte das gerne weitermachen, weil ich auch interessiert daran war, wie weit kann ich noch kommen. Deswegen hatte ich mich dann für diese Karriere entschieden, also für die sportliche und für die polizeiliche Karriere, weil das einfach für mich ein Riesengeschenk war, das beides vereinen zu können.
Und so im Kern, was findest du so extrem spannend, gerade am Speedskaten? Also was bringt dich dazu, da im Training wahrscheinlich auch immer die Bestleistung zu geben?
Ja, also zum einen fasziniert mich der Sport einfach durch diese Vielseitigkeit, die er mitbringt. Also wir haben extrem hohe Geschwindigkeiten, wir haben sehr, sehr hohe physische Anforderungen. Das heißt, im Training müssen wir halt auch super, super starke Athleten werden, um dann schnell fahren zu können. Aber die Technik muss eben auch stimmen. Also wenn die Technik nicht gut genug für die Kraft ist, dann bringt es einem auch nicht viel weiter. Also man muss da so ein bisschen so einen Sweet Spot finden. Und dieser ganz schmale Grat, dass da alles perfekt passen muss, das fasziniert mich einfach an dieser Sportart und ich finde da drin einfach sehr viel Genuss. Also wenn ich auf meinen Skates stehe, dann ist es für mich der Begriff von Freiheit und ja, Selbstbestimmtheit, wie ich ihn sonst kaum kenne oder bisher noch nicht kennenlernen konnte und deswegen ja, fesselt mich dieser Sport so sehr.
Auch weil man vielleicht im Rennen schnell reagieren muss, du hast auch von hohen Geschwindigkeiten gesprochen,
ja. Dass
es da einfach, dass man muss wahrscheinlich den Kopf abschalten, also man trifft Entscheidungen während des Rennens, da gibt es keine Zeit dafür, nochmal nachzudenken, ziehe ich jetzt links oder rechts vorbei.
Genau, also wenn man anfängt nachzudenken, hat man verloren. Das muss irgendwie so aus dem Bauch heraus geschehen und das ist eben auch so ein bisschen die Kunst. Also wahrscheinlich nicht nur bei meiner Sportart, sondern auch bei anderen Sportarten, dass man das eben schaffen können muss, mit der Zeit und mit der Erfahrung loszulassen. Also wenn ich meinen Körper und meine Intuition machen lasse, dann gewinne ich die Rennen. Wenn ich anfange nachzudenken, habe ich verloren. Und diese Kunst, diesen Moment eben genau perfekt zu treffen, das reizt mich ungemein und das treibt mich auch jeden Tag wieder aus dem Bett, und dass ich eben an diese Richtung dieser Perfektion komme.
Aber wie sieht denn so dein Trainingsalltag aus? Weil ich sag mal, das Mindset ist das eine und da wirklich intuitiv auch in so ein Rennen reinzugehen, aber man braucht ja auch die Basis. Also ihr seid schnell unterwegs, du hast auch vom Krafttraining gesprochen. Kannst du uns da vielleicht mal so einen Überblick geben, wie eine vielleicht typische Trainingswoche von dir aussieht?
Ja, also es ist eigentlich relativ simpel. Ich trainiere 6 Tage die Woche, in der Regel 2-mal am Tag, manchmal auch nur 1-mal am Tag, aber die Regel ist dann doch eher 2-mal. Das Training besteht dann aus Krafttraining, das mache ich 2-mal die Woche. Dann habe ich plyometrische Sprünge, die mache ich 1-mal die Woche. Dann gehe ich 3-4-mal skaten und die restlichen Einheit mache ich dann auf dem Fahrrad. Und das ist dann entweder Intervalle auf dem Fahrrad oder auch mal Grundlagenausdauer, was für mich als eher Langsprinterin doch sehr wichtig ist. Genau, und so ist mein Trainingsalltag sehr, sehr vielschichtig und sehr abwechslungsreich und deswegen macht mir das auch sehr viel Spaß. Und wenn ich da bin, dann gehe ich nach Absprache dann auch 1-mal die Woche hier zur Polizei zu meinem Dienst.
Also du hast uns einen Überblick gegeben, also um die 12 Trainingseinheiten pro Woche, dann kommt wahrscheinlich noch Physiotherapie mit dazu und noch andere Begleitmaßnahmen. Also es ist im Prinzip ein Fulltime-Job, das Ganze.
Absolut.
Das würde so wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du nicht in der Sportfördergruppe bei der hessischen Polizei wärst.
Ja.
Deswegen, wie ist da die Unterstützung seitens der Polizei so aus deiner Sicht?
Ja, ich kann mir das eigentlich nicht besser vorstellen. Also es gibt noch ähnliche Unterstützungsprogramme in anderen Bundesländern und ich habe mich auch schon viel mit anderen Athleten und Athletinnen drüber unterhalten und tatsächlich fand ich unser System am umsetzbarsten. Also weil zum einen während der Studienzeit, wir waren da wirklich von morgens bis abends dann mit Programm bedient, dadurch, dass unser Studium von der Zeit her ein bisschen später angefangen hat. Sagen wir mal so gegen 10 und dann so bis 14 Uhr ungefähr hatten wir halt Zeit, vormittags oder morgens dann zu trainieren und dann nachmittags wieder. Nach der Studienzeit bin ich halt doch sehr viel freier als davor und habe aber eben immer eine zuverlässige Stütze in meinem Rücken. Oder ich hatte auch schon mal einen Unfall gehabt und war dadurch längere Zeit ausgesetzt und wusste danach auch nicht, schaffe ich es wieder zurück in den Sport? Wie sieht meine Zukunft aus? Weil die Folgen dieses Unfalls noch nicht so ganz absehbar waren. Und was ich aber wusste, ist, dass die Sportförderung Fördergruppe oder die Polizei mich da eben sehr, sehr gut unterstützt und mich auch nicht im Stich gelassen hat. Also bei manchen Sponsoren ist man sich ja nicht sicher, okay, fällt die Leistung aus, werde ich vielleicht nicht mehr gefördert, nicht mehr unterstützt. Aber hier mit der Polizei wusste ich, egal wie es weitergeht, es geht auf jeden Fall weiter. Ich habe mir da meine Basis aufgebaut und die ist nicht weg, egal ob ich jetzt sportlich weitermachen kann oder nicht. Und das war für mich, vor allem auch für den Heilungsprozess, letztendlich das Beste, was mir hätte passieren können, da einfach die beste Rückenstärkung zu haben, die man sich vorstellen kann. Einfach die Sicherheit für Zukunft und auch für die Gegenwart, die ich da gebraucht habe.
Insbesondere diese Geschichte, die würde ich gerne an einer späteren Stelle nochmal anschneiden. Aber so wie sich das für mich jetzt auch anhört, ist es für dich völlig unproblematisch, wenn du sagst, wir haben ein Trainingslager, da geht's irgendwie ins Ausland oder ich habe eine längere Wettkampfserie, dass du dann nicht zwingend an einem oder 3, 4, 5 Tagen in der Woche jetzt nach dem Studium arbeiten musst, sondern das ist alles sehr, sehr flexibel und auf den Sport oder auf dich als Sportlerin abgestimmt.
Ja, genau. Also was ich festgestellt habe, ist, dass man eben sehr gut kommunizieren muss. Also wenn man da im Voraus Bescheid gibt, hier, ich kann da sein und dann nicht da sein. Ich denke, das ist auch ein bisschen wie überall. Also Kommunikation ist immer das Wertvollste eigentlich bei einer Zusammenarbeit. Und ja, genau. Aber diese Freiheit ist auf jeden Fall so ein gewisses Plus, was sehr viele andere Athletinnen oder Athleten nicht haben, die nicht in dieser Förderung sind. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall, da mehr als nur 1% rauszuholen, weil wir eben unsere Prioritäten dementsprechend setzen können.
Marco, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um dich auch noch mal kurz vorzustellen. Ich habe es ja am Anfang gesagt, 44 Jahre alt, Koordinator der Spitzensportfördergruppe hier bei der Hessischen Polizei. Kurze Anschlussfrage, standst du schon mal auf Speedskates?
Ich glaube, einmal.
Yes.
Mein Bruder ist mal eine Weile gefahren und ich glaube, dass ich die mir mal ausgeliehen habe. Wir sind nur 2 Jahre auseinander. Ich glaube, die haben mir auch gepasst und ich bin einmal bei uns den Berg runter und wieder hochgelaufen in Strümpfen
das
wahrscheinlich.
Das müssen wir ändern.
Also es ist jetzt keine Voraussetzung für dich, dass du als Koordinator alle Sportarten, die es in der Sportfördergruppe bei der Hessischen Polizei gibt, einmal ausprobieren musst.
Auf gar keinen Fall. Dann würde ich, glaube ich, nicht mehr hier stehen.
Aber was ist denn konkret deine Aufgabe innerhalb der Polizei?
Konkret, ja, Koordinator hört sich allumfassend an, ist es eigentlich auch. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, ab dem Tag, wo sich jemand entscheidet, bei der Sportfördergruppe der Polizei Hessen zu bewerben, bis zu dem Tag, wo man dann entpflichtet wird aus der Sportförderung bei der Polizei Hessen, bis zu dem Tag hat man im Prinzip mit mir zu tun.
Also bist du quasi Ansprechpartner von Tag 1 bis zum letzten Tag in der Sportfördergruppe.
Genau, ja.
Aber gib uns doch nochmal so einen groben oder allgemeinen Einblick in die Sportfördergruppe bei der Hessischen Polizei. Also zum einen, was für Sportarten können denn tatsächlich gefördert werden?
Also wir sind 2005 ins Leben gerufen worden, waren damals die erste Sportfördergruppe einer Landespolizei, die im gehobenen Dienst eingestellt hat. Das heißt, wir bilden im Prinzip Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare aus. Das Ganze ist dann ein Studium. Voraussetzung dafür ist, dass die ganz normalen Einstellungsvoraussetzungen vorliegen müssen. Ja, da weiß ich nicht, ich kann sie gerne sagen, ja, ich habe sie mir doch mal angeguckt, 1,55 groß und ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Abitur ist so der klassische Weg und es gibt aber auch den Realschulabschluss oder die mittlere Reife mit der Berufsausbildung, die mindestens 3 Jahre gedauert hat. Und dann gibt es noch über die Fachoberschule einen Weg jetzt, der nochmal als drittes Standbein aufgemacht wurde. Und dazu muss man einem Kader angehören. Mittlerweile reicht Landeskader, kann aber auch hochgehen bis zu dem höchsten Bundeskader, das ist dann der Olympiakader. Und da kommt im Prinzip zu dem normalen Bewerber nur noch oben drauf, dass man über den Verband und den Olympiastützpunkt sich so ein Perspektivschreiben geben lassen muss. Und dieses Perspektivschreiben sollte möglichst positiv sein, dass die Perspektive auch im Prinzip bescheinigt, man ist entwicklungsfähig bis hin zu einem internationalen Niveau. Und dann kann man sich bewerben.
Ist der Landeskader wirklich zwingend erforderlich oder könnte es theoretisch auch Ausnahmen geben, dass man sagt, man bekommt ein Perspektivschreiben vielleicht von einer Bundestrainerin, vom Bundestrainer und es würde auch unter, ich sag mal, dann diesen leichteren Voraussetzungen noch funktionieren?
Ja, also da muss man sagen, wenn jemand ganz neu zum Beispiel oder noch nicht so lange auf hohem Niveau seine Sportart betreibt, ja, und hat jetzt noch keinen Kaderstatus in dem Jahr erreicht, dann selbstverständlich. Dann ist aber das Perspektivschreiben wahrscheinlich auch trotzdem positiv und dann wird man trotzdem für die Sportfördergruppe zugelassen.
Weil ich glaube, es ist für viele auch junge Talente irgendwann so dann dieser Moment da, an dem man sich entscheiden muss. Mache ich ein normales Studium an einer normalen Uni mit Nebenjob und allem, was dazugehört, oder konzentriere ich mich wirklich auf den Leistungssport? Und ich denke, da gehen gehen leider recht viele Talente auch verloren. Und wenn man dann die Voraussetzung, so wie du sie beschrieben hast, auf einem bestimmten Niveau ansetzt, plus diese Perspektivschreiben von Bundestrainern und Bundestrainern, kann man da schon das ein oder andere Talent dann doch noch im Sport halten und im weiteren Verlauf dann Erfolge aufweisen.
Ja, also wir leben da in einer unglaublichen, vielfältigen Konkurrenzsituation sozusagen. Ja, also es gibt ja dann doch viele, die ihr Abi gemacht haben. Jetzt hat man dann 13 Jahre, 12 Jahre, je nachdem, Schule rum. Und da verspüren natürlich auch viele den Drang zu sagen, ich muss mal ein Jahr ins Ausland oder ich muss mal ein Jahr was anderes machen. Da haben wir die Situation, dass wenn ich da erfolgreich war bis dahin, dass ich auch sofort Stipendien angeboten bekomme aus den USA. Ja, also das haben mir Sportler geschildert, die haben eine Norm erreicht oder sind ja relativ schnell erfolgreich gewesen. Die kriegen sofort die Briefe nach Hause, ja, mit Stipendien angeboten. Aktuell, ja, gehen wir den Weg eigentlich, dass wir immer mehr den Sportler und die Sportlerinnen in den Mittelpunkt stellen und immer wieder die Frage stellen, was brauchen denn die Sportlerinnen und Sportler, die wir fördern, ja, um ihre bestmögliche Leistung zu erreichen. Und den Weg gehen wir jetzt seit 20 Jahren erfolgreich.
Angenommen, ich würde mich bewerben bei der hessischen Polizei, möchte in die Sportfördergruppe, habe den Test bestanden, die Voraussetzungen passen. Wie sieht denn dann so ganz konkret das Studium aus? Letizia hat es ja vorhin schon gesagt, man beginnt ein bisschen später als die normalen Studiengruppen. Aber wie kann man sich das so vorstellen im Trainingsalltag mit 12, vielleicht auch 14, 15 Einheiten pro Woche?
Also grundsätzlich ist das Studium ja erstmal für den normalen Studierenden bei der Polizei auf 3 Jahre angesetzt und bei der Sportfördergruppe schon mal auf 4,5 Jahre. Und diese 1,5 Jahre Verlängerung, die nutzen wir eben, um das Studium tagsüber den Alltag zu entzerren. Das heißt, in der Regel haben wir so Kernzeiten, das ist immer 10 bis 14 oder 15 Uhr, meistens 10 bis 15 Uhr. Und diese Kernzeit sollte im Prinzip für das Studium zur Verfügung stehen, sodass vorher trainiert werden kann, wie es Letizia ja schon gesagt hat, und danach eigentlich auch wieder. Man muss ja auch sagen, jeder, der Leistungssport betreibt, weiß, dass man nicht im Prinzip jetzt 8 bis 9:50 Uhr trainiert, ja, dann sich ins Studium schleppt und dann wieder um 15 Uhr eine halbe Stunde Fahrt hat und 16 Uhr bis 18 Uhr oder 19 Uhr das zweite Training dran setzt. Ja, das würde man nicht lange machen. Also dementsprechend wissen wir auch, es gehört am Tag auch mal eine kleine Pause dazu und die müssen wir den Sportlern dann zugestehen. Das sind immer wieder so Abstimmungssachen. Aber so wäre der Grundverlauf. Man fängt mit dem Theoriestudium an, dann gibt es das erste, das nennen wir Grundlagentraining. Das ist fast ein Jahr. Da bekommt man alles beigebracht, was man für die Straße braucht. Von der Verkehrsunfallaufnahme, Verkehrsüberwachung, Strafanzeigenaufnahme, Spurensicherung, Schießen lernen. Ein bisschen Sport ist auch dabei. Und Einsatztraining. Und direkt nach diesem Grundlagentraining geht es ins Grundlagenpraktikum. Das erste Mal auf die Straße. Streifendienst. Und danach setzt sich das Studium fort, immer wieder im Wechsel zwischen Theoriestudium und praktischen Studienabschnitten auf dem Revier. Ja. Und dann ist man nach 4,5 Jahren fertig und ist dann Polizeikommissarin und Polizeikommissar.
Wie sieht es aus mit Trainingslagern? Ist ja auch ein wichtiger Punkt für Sportlerinnen und Sportler. Also ist sowas möglich im Rahmen des Studiums?
Absolut. Also möglich und gewollt, muss man ja auch sagen. Ja. Jeder weiß, dass viele Sportarten ohne längere Trainingslager gerade im Winter gar nicht überleben. Letizia, denke ich, kann das bestätigen.
Auf jeden Fall.
Im Winter ohne Trainingslager wäre also wirklich ein harter Winter in Deutschland als Outdoor-Sportart. Und dementsprechend unterstützen wir das und passen das Studium auch individuell an. Wenn da Prüfungen oder Klausuren in der Zeit geschrieben werden müssen, dann versuchen wir da immer wieder im Rahmen, natürlich halten wir uns auch an Recht und Gesetz, aber wir versuchen dann immer wieder Lösungen zu finden, dass möglichst zu einem Zeitpunkt die Klausuren geschrieben werden, dass man sich auch gut darauf vorbereiten kann. Es geht ja nicht nur darum, sie einfach irgendwie abzuhaken und 5 ist Trumpf da zu spielen die ganze Zeit im Studium, sondern wir wollen auch, dass wir ein gutes Studium den Sportlern ermöglichen. Ja.
Und so zu den sportlichen Rahmenbedingungen, gebt ihr da bestimmte Trainer, Trainingsorte oder irgendwas vor? Oder ist da die Sportlerin, der Sportler komplett frei in dem, wo und mit wem sie trainieren?
Also da unser Studium grundsätzlich ein Präsenzstudium ist, bei uns muss man tatsächlich in Wiesbaden studieren. Das ist jetzt erstmal der Studienort. Ja, und das Grundlagentraining, was ich vorhin angesprochen hatte, ist auch in Wiesbaden. Danach kann man aber schon allein für die praktischen Einheiten oder für die praktischen Zeiten auf den Revieren, die oftmals lang sind. Wir haben oftmals auch aus Nordhessen Bewerber, die dann auch anfangen und die können zum Beispiel dann einfach in Kassel oder wo auch immer da ihre Revierzeit vollbringen und absolvieren. Wir haben ein paar Sachen. Wir haben zum Beispiel eine Beachvolleyballerin, die hat ihr Studium im Prinzip durchgezogen mit dem Trainingsort Stuttgart. und sich jeden Tag in den Zug gesetzt oder sagen wir mal 5 Tage die Woche, ja, zumindest in den Zug gesetzt, ist da runtergefahren, hat unterwegs gelernt, ist abends mit dem Zug wieder zurückgefahren und stand am nächsten Morgen wieder auf der Matte. Ja. Also das, da ist schon viel möglich.
Und wenn man dann das Studium beendet hat, ist man dann wahrscheinlich noch freier, was die Trainingsgestaltung angeht. Wahrscheinlich in trainingsintensiven Phasen, wettkampfintensiven Phasen ist es ein bisschen weniger Dienst. Und umgekehrt, wenn eine trainingsfreie Zeit ist, dass man dann die Möglichkeit hat, auch richtigen Polizeidienst zu machen.
Also unser Ziel ist da grundsätzlich die duale Karriere. Das heißt, es ist nicht das Ziel, dass jemand nach dem Studium zu 100% unbedingt freigestellt werden muss. Ja, und wir nur sagen hier, das so ein bisschen auch als Vergleich, ja, wenn du deinen Sport richtig machen würdest, dann müsstest du eigentlich 100% nur Sport machen. Das sind viele, Letizia ist ja auch eine Ausnahme da in der Regel. Und das ist so, dass diese 100% Freistellung möglich ist, aber nicht unser Ziel ist. Also Letizia arbeitet einmal die Woche, ja, und da auch in einem Bereich, der ihr super viel Spaß macht, bin ich mir sicher, ja, ohne dass ich mir jetzt jeden Tag bestätigen lasse, aber und das ist unser Ziel, drinbleiben im Beruf, ja, aber so, dass es nicht ist und nicht wehtut. Also der Sport steht schon an erster Stelle, weil diese Leistungssportkarriere ist endlich, das ist ja jedem klar, der das betreibt. Auf höchstem Niveau reden wir da vielleicht über 8 bis 10 Jahre in der Regel, ja. Und wenn diese Jahre rum sind, dann ist unser Ziel nicht bei Null anzufangen, sondern dass dann jemand ab der Beendigung der Karriere am nächsten Montag ja, sich einloggt und sagt, okay, ich fange jetzt an mit Arbeiten.
In welchem Bereich bist du dann einmal die Woche tätig?
Genau, ich bin jetzt im Moment hier im Gesundheitsmanagement und ja, unterstütze da so gut ich kann die Kollegen.
Würdest du auch sagen, dass dir das vielleicht so ein bisschen auch dabei hilft, mal abzuschalten vom Sport? Weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn man nur den Fokus auf den Sport hat, dass man dann auch vielleicht aus kleineren Herausforderungen auch mal größere macht, weil man nur noch über den Sport nachdenkt.
Also bei mir persönlich ist es wahrscheinlich nicht der Fall, weil ich doch ein sehr gesetztes Mindset habe, aber die Gefahr besteht natürlich und mir hilft es aber doch dabei, mir ein bisschen mehr Ruhe zu geben, wenn ich in die Zukunft gucke. Also wie Marco ja schon gesagt hat, ich werde nicht bis ewig diesen Sport machen können und so kann ich mir eben jetzt auch schon parallel zu meiner sportlichen Karriere meine berufliche oder polizeiberufliche Karriere dann schon mal vorpflastern, dass ich dann eben mich an dem einen Montag dann einloggen kann und dann kann es losgehen.
Dann würde ich an der Stelle aber nochmal auch zurückblicken auf die World Games 2022, bei denen du eine Goldmedaille geholt hast, was ja an sich schon ein absolut herausragendes Ereignis ist, aber für dich ja auch gleich aus mehreren Gesichtspunkten. Magst du vielleicht den Hörern und Hörern nochmal erzählen, warum das gerade diese Goldmedaille dir so viel bedeutet hat?
Ja, sehr gerne. Also die World Games sind ja für uns nicht olympische Sportarten, die Olympischen Spiele. Und für mich war das schon als ja, kleines Mädchen ein Traum, da mal hinzukommen und dann aber auch da mal eine Medaille zu gewinnen und dass sie dann ausgerechnet Gold ist. Ja, habe ich mir natürlich schon irgendwie erträumt, aber ist natürlich immer schwer, ja, sich diese Träume dann auch ein bisschen einzugestehen. Aber tatsächlich habe ich mir diesen Traum realisiert. Ja, diese Medaille ist für mich eben mehr als nur eine Medaille oder nur dieses eine Rennen, dieser eine Sieg, weil ich weiß, was da alles drin gesteckt hat. Also klar habe ich wie jede andere Athletin in diesem Rennen sehr hart darauf hingearbeitet. Bei uns waren das jetzt auch 5 Jahre wegen Corona, wurde das ja ein Jahr verschoben. Das heißt, wir haben uns 5 Jahre darauf vorbereitet, in diesem einen Moment zu performen. Und ja, jede andere Athletin hat sich auch so vorbereitet. Aber mein Weg dorthin, würde ich sagen, war ein bisschen schwerer als der Durchschnittsweg, weil ich Ende 2018 einen Mountainbike-Unfall hatte. Bei dem habe ich mir erstmal nur das Schlüsselbein gebrochen. Danach sind aber die Operationen sehr, sehr schief gegangen. Also es wurde ein Draht implantiert, der war erst zu lang und dann bin ich aber nach Hause geschickt worden und hatte ja einen Lungenkollaps, bin damit dann 3 Tage rumgelaufen, hat keiner gemerkt oder hat mir auch keiner geglaubt, dass ich Probleme habe bei der Atmung. Dann wurde ich in eine Klinik geschickt, der Draht wurde dann ein bisschen gekürzt, meine Lunge wurde behandelt, ich wurde nach Hause entlassen. Dann dachte ich eigentlich, okay, jetzt ist erstmal alles in Ordnung, jetzt kann ich wieder in den Sport zurückkehren und Ziele verfolgen. Und dann bin ich aber einen Monat zu Hause nochmal zusammengebrochen und dann ja kürze ich es hier mal stark ab. Es war ein starkes Hin und Her und ich habe mit meinem Leben gerungen und keiner wusste warum. Letztendlich hatte ich Glück, dass in der Notaufnahme eine Kardiologin im Dienst war. Die hat einen Ultraschall von meinem Herzen gemacht und hat gesehen, dass dieser Herzbeutel, der das Herz umfasst, voller Blut war. Und keiner konnte sich erst erklären, warum, bis dann dieser eine Draht, der davor gekürzt wurde, in meiner Aorta wiedergefunden wurde, weil er sich gelockert hat und ja dann durch die Lunge wieder durch in die Aorta reingewandert ist, dort die Aorta perforiert hat und dadurch dann eben das Blut in den Herzbeutel fließen konnte. Dieses Blut hat dann mein Herz so komprimiert, dass es halt am Ende nicht mehr schlagen konnte und ich dann in dem Moment ja kurz das Leben fast verlassen hätte, also meine Nahtoderfahrungen erlebt habe. Und ja, danach sind natürlich ein paar Operationen erfolgt, lange Reha-Zeit. Und aus diesem Grund und aus den ganzen Problemen, die ich halt danach noch hatte, ist diese Medaille dann eben in ihrem Wert nochmal mehr gestiegen. Also sie steht einfach ein bisschen auch symbolisch als etwas da, was mich in meiner Tätigkeit bestätigt. Und ich kann es schwer in Worte fassen, aber dieser Weg dorthin, diese persönliche Weiterentwicklung auch und die Begegnungen, die ich auf meinem Weg zurück in die Weltspitze hatte, das ist einfach unbeschreiblich und schwer in Worte zu fassen, und deswegen hat diese Medaille eine millionenfache Bedeutung als vielleicht für eine andere Athletin, die nicht so einen schweren Weg gehen musste. Und ja, wie gesagt, auf dem Weg war eben die Polizei immer da, hat mir die Unterstützung und mir aber auch die Zeit gegeben, wieder zu rehabilitieren. Denn ich habe natürlich auch Gespräche geführt, weil ich ja auch nicht wusste, wie es weitergeht, ob es weitergeht. Und mir wurde erstmal ein Zeitraum gewährt, in dem ich ja erstmal wieder auf die Beine kommen kann, gesund werden kann und danach wieder nach Performance schauen kann, wenn es möglich ist. Und deswegen ja war dieser Weg so besonders.
Stand da für dich von Anfang an fest, ich will wieder im Leistungssport angreifen?
Auf jeden Fall. Also das hat mir geholfen. Also ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, weil ich vielleicht mich auch nicht getraut habe, da einen Schlussstrich zu sehen. Und mir hat es auch geholfen, da wieder aufzustehen aus diesem Krankenhausbett. Also jeden Tag eine Minute länger spazieren zu können und so weiter. Das habe ich alles dafür getan, um meiner Leidenschaft wieder nachgehen zu können. Also um wieder an dieser Startlinie zu stehen, weil ich aus irgendeinem Drang in mir hatte, zu sagen, so, nee, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich würde es gern selbst entscheiden, wann es zu Ende ist. Und das sollte noch nicht sein.
Ja, und ich glaube, wenn man dann auch so einen Partner wie die Sportfördergruppe an der Seite hat und dann auch da die Unterstützung auch in so einer ja unglaublich extrem schweren Zeit erfährt, das macht ja was mit einem.
Also. Ja, also auch das hat mir geholfen, da nicht in Panik zu verfallen oder eben die Entscheidung treffen zu müssen, okay, ich weiß nicht, ob ich in einem halben Jahr an dieser Europameisterschaft an den Start gehen kann, vielleicht muss ich jetzt doch arbeiten gehen, also Vollzeit arbeiten gehen, Sport beiseite schieben, meine Gesundheit priorisieren und so weiter, meine finanzielle Zukunft auch zu sichern, sondern so hatte ich ja da eben immer eine feste Säule, auf die ich mich verlassen konnte, und ja, im Prinzip habe ich dadurch auch eine zweite Chance bekommen, überhaupt nochmal an den Start gehen zu können.
Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du realisiert hast, okay, ich habe jetzt hier tatsächlich Gold gewonnen?
Ja, es war sehr verrückt. Also das Rennen war ein sehr besonderes Rennen. Es wurde sehr, sehr viel rumgefoult. Es wurden im Endeffekt alle disqualifiziert, außer ich, weil ich eben die gewisse Ruhe hatte, die die anderen nicht hatten. Also ich habe nicht gefoult, ich habe meine Hände bei mir gelassen und habe in den Fehlern von den anderen eben meine Chance gesehen, was eben auch eine Stärke war, die ich in dem Moment rausholen konnte durch meine Geschichte. Und ich bin tatsächlich als Zweite über die Linie gefahren, aber die als Erste über die Linie gefahren ist, die ja ist auch nicht sehr sauber gefahren und wurde im Nachhinein noch disqualifiziert. Das heißt, diesen einen Moment hatte ich tatsächlich nicht, also mit der Fahne um die Bahn fahren, wurde mir verwehrt. Aber ich glaube, eine Viertelstunde oder 20 Minuten nach dem Rennen wurde das dann durchgesagt. Und so richtig realisiert habe ich es dann aber auf dem Podium, als dann die Hymne gespielt wurde. Da ja, habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich, ich fange fast schon wieder an. weil ich dann eben realisiert habe, dass dieser verdammt harte Weg, dass der mich hier hochgeführt hat und einfach bestätigt hat, dass ich es kann.
Marco, da könnte ich mir auch bei dir vorstellen, dass das für dich auch ein emotionaler Sieg war, als bei vielleicht bei der einen oder anderen Goldmedaille, die die Sportlerinnen und Sportler geholt haben. Das war für dich bestimmt auch eine ganz besondere Situation.
Auf jeden Fall. Also da muss man sagen, das war ja so, nach diesem Schicksalsschlag, den es da gab vorher, nicht absehbar. Unsere einzige Aufgabe, die wir eigentlich hatten, ich meine, sie war damals Ende 20, war eigentlich nur ein Statement erstmal abzugeben, zu sagen, du kümmerst dich jetzt erstmal nur um dich. Ja, und die Sportförderung, die wirst du nicht verlieren. Das entscheiden wir alles gemeinsam, Stück für Stück, wenn es was zu entscheiden gibt. Wir hatten nur eine Aufgabe, ihr erstmal die Sicherheit zu geben, dass wir sozusagen in ihren Weg nicht eingreifen. Ja, und dann ist sie ihren Weg weitergegangen, und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, kriege sie gerade schon wieder, wie dieser Weg dann nochmal richtig erfolgreich weitergegangen wurde. Und von ihr, das muss man ganz klar sagen, denn da haben wir dann wenig Aktien drin. Ja, den Weg ist sie so gegangen, und unglaublich, wie das ja, weitergegangen ist. Und ja, so freuen wir uns. Das ist sicherlich so, ja, mit das härteste, wenn nicht das härteste Schicksal, was wir hier so bisher durchsprechen mussten. Das sind immer mal wieder, ja, viele krasse Geschichten. Das ist klar, nach über 200 Sportlern und nach 20 Jahren jetzt, dass es da immer wieder mal was gibt, was auf dem Tableau erscheint. Aber dass jemand, ja, eine Nahtoderfahrung macht, das haben wir jetzt zum Glück nicht jedes Jahr, geschweige denn noch kürzeren Abständen, ja.
Jetzt haben wir nochmal kurz auch über einen sehr besonderen Erfolg gesprochen. Für Leistungssportler und Leistungssportler sind natürlich aber auch die Ziele immer besonders interessant. Was ist denn so ein Ziel, was bei dir vielleicht zu Hause am Vision Board angepinnt wurde?
Also tatsächlich, es klingt vielleicht ein bisschen lahm, aber mein Hauptziel ist es weiter, diesen Sport und diesen Alltag einfach aufs Höchste zu genießen, solange ich noch kann. Und ja, wenn wir über Medaillen sprechen, ich mache das nicht so gerne tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht so wirklich gut tut, mich auf etwas zu fixieren, sondern mein Weg ist es eben, über die Freude und den Genuss und die Dankbarkeit die Erfolge dann einpendeln zu lassen. Klingt vielleicht auch ein bisschen spooky, aber natürlich will ich weiterhin Goldmedaillen gewinnen bei Welteuropameisterschaften und ich weiß, dass ich das schaffen kann, wenn ich eben über diesen positiven Weg weitergehe, dass die Erfolge dann automatisch kommen, wenn sie kommen sollen.
Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte für unsere Folge. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute die Zeit für die gemeinsame Folge genommen habt. Ja, und das war's auch schon wieder mit Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Für alle, die sich mehr Infos rund um das Thema Studium bei der hessischen Polizei und auch insbesondere zum Thema Spitzensportförderung bei der hessischen Polizei informieren wollen, denen empfehle ich die Internetseite karriere.polizei.hessen.de. Dort könnt ihr euch weitere Informationen rund um das Studium bei der hessischen Polizei holen und natürlich auch bei unseren Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn und hinterlasst eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Kugelsicher.